Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind in Hamburg bei der D3Con. Vor mir sitzt Stefan Jeckel, er ist Geschäftsführer von eMetric. Stefan, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Gerne.
eMetric ist das, oder sag du mal aus deiner Sicht ein bisschen, wer eMetric ist.
eMetric ist im Endeffekt das Daten- und Advertising-Kompetenzzentrum für die Deutsche Telekom-Gruppe. Wir sind seit 2012 im Konzern und arbeiten seit 2012 sehr intensiv in der Gruppe mit den verschiedenen Daten der Telekom und haben dabei eigentlich zwei Aufträge. Zum einen haben wir den Auftrag, das interne Marketing der Deutschen Telekom als Inhouse-Agentur zu verbessern und zu optimieren, indem wir Werbekampagnen ausliefern für das, was du kennst, Mobilfunkkampagnen oder Festnetzkampagnen, Magento-TV-Kampagnen. Die werden im Digitalen und im Programmatischen und im Social, in den Social Networks von der eMetric Inhouse-Agentur ausgesteuert. Und auf der anderen Seite arbeiten wir mit den Daten der Deutschen Telekom, um datengestimmte Geschäftsmodelle im Advertising-Markt auch an den Start zu bringen.
Also ich kann dich auch, also über dich dann auch Zielgruppen buchen und komme an diese Zielgruppen ran.
Exakt.
So, und dazu musst du so ein bisschen wissen am Ende, wo du das ausspielst. Dazu brauchst du irgendwelche Identity-Lösungen, weil wir keine Third-Party-Cookies mehr haben. Und ihr habt ja selbst auch eine, gut, nicht Identity-Lösung, aber mit Utic eben auch eine Lösung, um rauszufinden, an wen geht das. Also eine sehr datenschutzkonform. Aber sag mal ein bisschen was über diese Identity-Lösung und wie ihr dabei vorgeht, damit ihr die Leute auch trefft.
Also grundsätzlich, die Utic ist eine authentifizierte, consent-basierte Identity-Lösung, die sich stark abgrenzt von dem, was Third-Party-Cookies normalerweise tun oder getan haben. Dadurch, dass diese Identity-Lösung auf der Telekommunikationsinfrastruktur basiert, sind wir in der Lage, einen persistenten Identifier bereitzustellen für das Werbeökosystem. Dieser Identifier wird mit einem expliziten Consent eingeholt, weil wir dann natürlich
im Bereich der Datenschutz
unterwegs sind. Und das sehr Spannende an der Utic ist, dass es eine Telco-übergreifende Initiative ist. Das heißt also, wir arbeiten mit Vodafone, mit der Telefonica, mit der Orange aus Frankreich und wir als Deutsche Telekom. Und wir haben gemeinsam dieses Joint Venture aus der Taufe gehoben, mit jeweils 25% Anteil.
Und das entwickelt sich ganz gut. Man sieht es immer öfter, so dass wir damit schon mal eine Lösung haben, die eben auch datenschutzkonform ist, ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist aber nicht das einzige System, mit dem ihr jetzt arbeitet. Das heißt also, eMetric nutzt natürlich auch verschiedene andere Systeme. Wie ist überhaupt, Utic geht nicht auf, also es geht auf mobil, logisch, aber nicht auf Desktop. Aber wie sieht es aus, wenn der Erstkontakt über mobil war, kann ich den dann verlängern auf Desktop?
Inzwischen ist es auch im Festnetz verfügbar. Das heißt also, inzwischen sind wir auch in der Lage, für Festnetzverträge einen stabilen Identifier zu liefern.
Braucht ihr da die anderen Identifier überhaupt noch?
Grundsätzlich ist natürlich der Gedanke, dass wir mit Utic in einer sehr guten Position sind, eine sehr hohe Marktabdeckung zu erreichen. Allerdings ist natürlich, hat im Endeffekt jeder Identifier am Ende, man muss sich immer entscheiden auf einer Skala zwischen Persistenz und Genauigkeit. Utic versucht quasi eigentlich die Quadratur des Kreises hinzubekommen, einen sehr persistenten und sehr skalierbaren Identifier auch bereitzustellen. Aber natürlich gibt es auch andere Lösungen, an denen die Deutsche Telekom ja auch beteiligt ist, wie zum Beispiel die NetID Foundation, die ja auch in der Lage ist, quasi über die E-Mail-Adresse nochmal noch weiteres Services.
Wenn ich eingeloggt bin, ja genau, dann ist das natürlich weitergehend auch.
So dass man quasi im Grunde für jeden Anwendungsfall auch die richtige ID quasi bereitstellen kann.
Mhm. So. Und da habt ihr jetzt also sämtliche Zielgroppen, sämtliche Personen. Wie groß sind die Anzahl der Personen, die ihr erreicht?
In Deutschland, ich habe die ganz aktuelle Zahl nicht genau im Kopf, aber ich glaube, es sind 30 Millionen authenticated User, die in Deutschland aktuell schon über Utic erreichbar sind.
Mhm. Über Utic erreicht. Ja. Aber wer jetzt über euch, über die erweiterten Systeme?
Die erweiterten Systeme, also wenn wir jetzt quasi aus dem Utic-Kosmos mal rauszoomen, bei der eMetric quasi ja nur in Anführungsstrichen der Shareholder von Utic ist. Das heißt, wir sind nicht in die Operations von Utic eingebunden. Das macht die Utic GmbH oder die Utic selbst. sind wir mit eMetric und dann im weiteren Verlauf mit der T-Advertising Solutions in der Lage, natürlich auch außerhalb des Kosmoses einer UTIC zu arbeiten und arbeiten dort mit verschiedenen Systemen. Also wir haben in der klassischen eMetric haben wir ein cookie-basiertes Datenproduktangebot, über die man diese Zielgruppen erreichen kann. Wir haben dann festgestellt, dass natürlich diese Zielgruppen, das funktioniert sehr gut, ist ein sehr gutes, stabiles Business. Das Wachstum ist allerdings im Moment quasi dadurch beschränkt, dass die Cookies als Identifier immer weniger werden. Was wir jetzt also gemacht haben, ist, dass wir einen Schritt weiter gegangen sind und gesagt haben, wir möchten gerne auch außerhalb des ID-basierten Lösungsraumes, möchten wir eine Lösung anbieten. Und das ist das, was wir hier heute auf der Dreikon noch vorgestellt haben, die T-Advertising Solutions Plattform, die in der Lage ist, auf Basis von Geoinformationen Zielgruppen im Zeit und Raum wiederzufinden. Das heißt also ganz konkret, eine Zielgruppe, die sich zum Beispiel für Automobil-Websites interessiert oder die zum Beispiel verschiedenste Apps benutzt, also sagen wir mal eine BMW-App benutzt. Und wenn ich diese Leute dann ansprechen möchte, dann kann ich genau mit dieser Plattform, die wir vorgestellt haben, diese Leute dort erreichen. Das ergibt natürlich Sinn für BMW selbst, natürlich aber vielleicht auch für Wettbewerber, je nachdem, was für ein Ziel man auch im Marketing verfolgt.
Das war jetzt ein sehr konkretes Beispiel einer Zielgruppe, weil das ist ja eure Stärke, Zielgruppen zu adressieren. Nenn mal weitere konkrete Beispiele, die, wo ich zu euch kommen kann und sagen kann, die Zielgruppe hätte ich ganz gerne und dann machen wir einen Plan, wie wir die erreichen.
Im Endeffekt, da, wo wir stark sind, ist immer da, wo die Daten, die wir haben, uns ein gutes Bild geben von den Usern. Welche Daten haben wir konkret? Wir können aus dem eMetric Datenpool ableiten, wer welche Websites und Apps unsurft. Und wir können aus den Telekommunikationsdaten anonymisierte Kohorten bilden. Das heißt also, wir haben ein breites Portfolio an Daten, auf die wir zurückgreifen können, um somit sicherzustellen, dass man in verschiedenste Zielgruppen reingehen kann. Das heißt also, der Fantasie sind da fast keine Grenzen gesetzt, dass man halt sagt, zum Beispiel, man möchte User targeten, die aktuell sich für, ich sag mal, eine junge Zielgruppe, die extrem viel TikTok benutzt. So, dann könnte man im Grunde herausfinden, wo kann ich diese Leute noch erreichen, auch außerhalb von TikTok, um dann zum Beispiel eine junge Zielgruppe Werbung auszuspielen.
Nimm's mir nicht persönlich, aber das klingt jetzt ein bisschen allgemein, weil was will ich mit der jungen Zielgruppe durch TikTok? Also ich habe ja gar nicht, ich muss mich ja an meinen Produkten orientieren.
Auf jeden Fall.
Da ist ja diese Intent wichtig, dass also so, dass ich Indikatoren dafür habe, dass diese Zielgruppe sich jetzt für meine Produktgruppe interessiert. Und da gibt's ja eigentlich nur wenige Beispiele, oder was?
Nehmen wir mal an, zum Beispiel, du bist ein Sportartikelhersteller. So ein Sportartikelhersteller haben ja in der Regel zwei verschiedene Produktlinien. Einmal sagen wir mal eine Produktlinie, die sich eher fashionorientiert ist, und eine Produktlinie, die eher funktional orientiert ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Sportartikelhersteller einen Sneaker habe, der für die Freizeit zu tragen ist, dann möchte ich mit diesem Sneaker nicht die Leute ansprechen, die Marathonis sind. Und in dem Falle möchte ich eher die Leute ansprechen, die eine Strava-App benutzen oder eine Adidas Running-App benutzen.
Da kannst du mir meine zwei Zielgruppen so ein bisschen differenzieren und kannst sagen, wir kriegen das halbwegs überschneidungsfrei hin.
Genau.
Okay.
Und von diesen Beispielen gibt es natürlich noch weitere. Es gibt natürlich auch Beispiele von Leuten, die, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade umziehe, dann benutze ich in einer extrem hohen Intensität Apps, die mir, wo ich quasi Mietimmobilien oder Kaufimmobilien anschauen kann. Das ist ein Zeitfenster, was sehr, sehr prägnant in der App-Nutzung auf jeden Fall ist. Da gibt es also und natürlich auch noch alle möglichen weiteren Cases, bei denen ich sage, ich habe eine App, die mir zeigt, wie mein, also ich bin kein Hundebesitzer oder kein Katzenbesitzer, aber es gibt auch Apps, wo zum Beispiel Tierärzte vermittelt werden. So, das heißt also, wenn ich diese Apps benutze, ist das ein sehr klares Anzeichen dafür, dass ich ein Haustier habe. Da bin ich jetzt wirklich in der Bubble nicht tief genug drin, ob es spezielle Apps für Katzen- und Hundebesitzer gibt, aber vermutlich gibt es auch das.
Das ist spannend. Wie weit arbeitet ihr eigentlich an dem Thema? Wir reden ja heute auch über Schnittstellen und früher war die Schnittstelle entweder ein Vertriebsmitarbeiter oder eine Software, in die ich selbst reingehe und Software as a Service, also selbst die Software nutze. Und jetzt gibt's ja diese wunderbaren Chatfenster von ChatGPT, das heißt so generative KI und entsprechende Agenten. Seid ihr dabei, irgendwas zu entwickeln, das ich als Schnittstelle zu euch, und diese Zielgruppe-Exploration ist ja eine hochinteressante Schnittstelle, dass ich da KI-Agenten oder einen KI-Agenten von euch angeboten bekomme? Also eine Art Zielgruppenberatung macht?
Absolut. Das heißt also, in dem Moment, wenn du dich in unsere Plattform einloggst, dann wird dir die erste Frage, die dir gestellt wird, ist, welche Zielgruppe möchtest du erreichen? Und wenn du dann dort eintippst, ich möchte Leute erreichen, die sich für rote Schuhe in Karlsruhe interessieren, dann wird der KI-Agent dir etwas vorschlagen. Ob das jetzt in dem Beispiel besonders augenkräftig ist, muss man dann sich anschauen.
Ja, ja. Und ich weiß das ja noch gar nicht mit den roten Schuhen in Karlsruhe. Das heißt also, ich weiß nur, wer ich bin. Also ich kann dir eine Beschreibung geben, wer ich bin als Unternehmen. Und das, meine Frage geht jetzt in die Richtung, dass du mich inspirierst sozusagen und sagst, Mensch, wir könnten jenes.
Das, was wir beobachten, ist, dass die Leute quasi inspiriert werden, also heute aktuell sehr stark inspiriert werden durch die Nutzung der Plattform. Das heißt, in dem Moment, wenn ich wirklich jetzt sage, zeig mir noch mal, was in Karlsruhe los ist. Und dann sieht man, das ist für mich eigentlich das Schöne auch an dieser Plattform, die wir jetzt heute da haben, dass wir in der Lage sind, diese Daten anfassbar und tangibel zu machen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr abstraktes Produkt. Mhm. Und ich habe in den letzten 10 Jahren damit verbracht, im Grunde dieses sehr abstrakte Produkt zu versuchen, den Menschen mehr zu bringen und zu erklären.
Ja, genau.
Ich habe sehr viele Vorträge.
Punkt. Da kriegst du ja deine Kunden.
Absolut. Sehr viele Vorträge darüber gehalten, wie wir unsere Hochrechnung machen und wie unsere Machine Learning Pipelines funktionieren und die Data Science dahinter funktioniert. Aber ehrlicherweise, wenn sich Leute vor so eine Plattform setzen und eintippen, zeigen mir alle McDonald's-Filialen in Hamburg und dann sehen sie das auf einer Karte und auf einmal werden Dinge dann eingefärbt und auf einer Heatmap, dann entsteht eine Begeisterung für das Produkt, was ich bisher so noch nicht entfachen konnte.
Ja, genau. Und da seid ihr im Moment an diesem klassischen Punkt, das heißt also in der Software versucht ihr mit Softwarehilfe zu inspirieren, aber es ist noch kein natürliches Gespräch.
Nein.
Und das ist eben, aber ich vermute mal, du bist in Gedanken auch schon dabei zu überlegen, wie könnten wir das hinkriegen, dass wir dann ja wie ein Wesen haben, mit dem ich reden kann und das mich abholt, da wo ich bin.
Das ist, das wird sicherlich eine der Zukünfte sein, auf die man hinarbeiten kann. Was ich aus diesem Aspekt eigentlich noch viel spannender finde, das ist eigentlich nichts, was wir anbieten können, ist die Frage, wie sich die Aufmerksamkeitsverteilung der Endkonsumenten verändert und die Frage, wo wir diese User dann eigentlich erreichen können. Weil ein wichtiges Feature der Plattform ist natürlich, dass ich möglichst viele User erreichen kann über möglichst viele verschiedene Kanäle hinweg. Das heißt also, heute können wir mit der Plattform im Desktop-Bereich targeten, in Apps targeten, wir können auf CTV targeten, also im TV, im angeschlossenen, ans Internet angeschlossenen TV im Wohnzimmer. Wir können also auf verschiedenen Plattformen targeten. Und das Spannende an dieser Plattform heute, die wir anbieten, ist ja, dass wir eine konsistente Zielgruppe über alle Plattformen hinweg anbieten können, dadurch, dass wir in einem anonymisierten Verfahren unsere Userdaten auf diese Geolokation legen. Das ist, sage ich mal, eine deutliche Erweiterung, weil bisher musstest du immer mit einzelnen Providern, mit einzelnen Data Providern eigentlich reden und pro Kanal hattest du eigentlich einen Spezial-Data Provider. Und wir sind jetzt mit dieser Plattform in der Lage, einfach eine skalierte, konsistente Reichweite zu bieten. Und jetzt, wenn wir darüber nachdenken, der Channel KI wird eigentlich das, was nachher interessant wird, wenn Endkonsumenten ihre Kaufentscheidung immer mehr in KI-Agenten treffen.
Ja, ja, ja.
Dann wird sehr, sehr interessant, die Frage zu sehen, wie ich als Marke eigentlich genau dann dort stattfinden kann. Oder ob ich dort jemals stattfinden kann und nur quasi drumherum Werbung machen kann. Und das ist der interessantere Teil, der mich eigentlich noch viel mehr umtreibt, weil den Teil, dass ich quasi in der Plattform einen KI-Agenten haben werde, das fühlt sich heute nicht mehr an wie Rocket Science.
Genau, aber ihr seid da dran und das wird ja sicher auch einiges ändern, weil eben die Journey sich ändert. Und entlang dieser Journey habt ihr irgendwie ein Frequency Capping oder sowas? Also wer habt ihr die ganzen Touchpoints dann?
In der Plattform selbst, also in dieser T-Advertising Solutions Plattform, die dann ja über verschiedene Kanäle ausliefern kann, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ein Frequency Capping einzuziehen, was natürlich dann dafür sorgt, dass auch ich über verschiedene Kanäle hinweg ein Frequency Capping einfügen kann, was ja heute gar nicht so einfach möglich ist in der Regel. Und der wichtigste Teil, der glaube ich am Ende, der mich auch bei dieser Plattform am meisten begeistert hat, ist der Fakt, dass wir in der Lage sind, die Werbewirkung wirklich buchbar und messbar zu machen, weil wir mit Hilfe von sogenannten Holdout Groups, also einer gewissen Anteil der Zielgruppe, die ich finde, die ich zurückhalte, an die ich keine Werbung ausspiele, sodass ich dann im Nachhinein in der Lage bin, in jeder Kampagne zu sehen, ob sich meine Metriken, jetzt die ganz einfache Metrik wie die Klickrate, ob die sich zum Beispiel verändert hat in der Region, wo ich meine Werbung ausgespielt habe, im Verhältnis zu dem Gebiet, wo ich die Werbung nicht ausgespielt habe.
Okay.
Und das geht natürlich nicht nur auf solchen Faktoren wie der Klickrate, sondern auch zum Beispiel auf Abverkauf, auf Brandlift, auf unterschiedlichen Faktoren sind wir in der Lage, dort diesen Lift auch anzeigen zu können. Und das ist etwas, was ich besonders cool finde, insbesondere, weil das ein Feature ist, was wirklich mit KI-Hilfe und Unterstützung die Gebiete quasi in eine Form bringt, so dass wirklich man Äpfel mit Äpfeln vergleicht. Das heißt also, dass ich in dem...
Und diese Whole Group kann ich ja nicht einfach irgendwie bilden.
Richtig. Das
ist eine Kunst für sich.
Absolut. Ich kann nicht den Stadtteil 1 mit dem Stadtteil 2 vergleichen, sondern wir müssen viel granularer gehen und im Endeffekt wirklich Straßenzug für Straßenzug gucken, welche, wo kann ich quasi eine Holdout Group finden, die im Rahmen meiner Zielgruppe mir eine statistische eine Gleichheit
gibt,
genau, die also statistisch signifikant und repräsentativ ist und im Grunde auch eine ähnliche sozioökonomische Durchmischung aufzeigt. Weil ich festgestellt habe, dass ich mein Ferrari, den ich verkaufen wollte, nicht verkauft habe in einem Gebiet, in dem in dem Menschen mit niedrigem Einkommen sind, zeigt mir jetzt nicht an, dass meine Werbung besser oder schlechter gewirkt hat.
Das verstehe ich. Gibt es sonst noch Bereiche, wo, also ihr habt ja mit Machine Learning und KI schon immer zu tun wahrscheinlich, gibt es sonst noch Bereiche, wo du sagst, da ändert sich aktuell durch KI-Einsatz etwas?
Also eigentlich sind es ja immer die Punkte, die Journey und die Workflows. Das sind das, was du eigentlich angesprochen hast, gibt es den Agenten, der mich als Werbetreibenden oder als Agentur unterstützt, meine Kampagne zu buchen. Dann gibt es die Konsumentensicht. Und ich glaube, der Teil, der natürlich dann als dritter Teil für uns als Technologieunternehmen natürlich auch sehr interessant ist, an welchen Stellen kann ich eigentlich mithilfe von KI auch in der Lage sein, Software zu entwickeln. Das ist so der dritte Teil, wo wir natürlich sehr, sehr stark auch dabei sind, das zu forcieren und zu schauen, inwieweit wir effizienter Software entwickeln können, einfach mithilfe von KI-Unterstützung oder aber auch automatisiertem Coding über AI.
Also Vibe-Coding als neues Hobby eurer Mitarbeiter.
Ja. Genau das natürlich nicht, sondern genau der gezielte Einsatz. Und das ist natürlich auch etwas, wo man sagen muss, das ist ein großer Kulturwandel im Endeffekt auch. Weil natürlich es viele Leute gibt, die nicht damit groß geworden sind, weil es halt gerade neu ist. Und aber natürlich man als Unternehmen genau auch sich nicht leisten kann, irgendwelche Sicherheitslücken zu haben oder anderes. Und da natürlich ein Klima und eine Kultur zu schaffen, in der die Unterstützung angenommen wird von den Kollegen und Kolleginnen im Coding und dann aber auch wir in der Lage sind, dadurch im Endeffekt Effizienzgewinne zu realisieren, die unstreitbar da sind, gleichzeitig aber auch nicht zu sagen, dass es das Allheilmittel ist, mit dem jetzt auf einmal irgendwelche Jobs wegfallen würden, weil dafür ist jetzt sind die Code-Maschinen quasi heute noch nicht gut genug, aber dazu muss man ja auch immer fairerweise sagen, irgendeine Vorhersage zu treffen, was in 12 Monaten an Möglichkeiten da sein wird, ist bei dieser rasanten technologischen Entwicklung heute sehr schwierig.
Das geht dermaßen so schnell, ja, genau. Hier auf der D3Con sind irgendwelche Dinge, die dir aufgefallen sind. Siehst du irgendwelche Trends hier im Advertising-Bereich, die erwähnenswert sind?
Ich glaube, das, was man allenthalben merkt, ist, dass die Branche ja sehr lange im Grunde von den ID-Lösungen gelebt hat. Dass wir dann eine sehr lange Phase hatten, in der wir versucht haben, verschiedenste alternative ID-Lösungen aufzustellen, so wie wir das ja auch gemacht haben oder machen auch mit Utic. Man sieht aber, dass es anscheinend ein Marktbedürfnis gibt, was darüber hinausgeht, ergänzend zu diesen neuen ID-Lösungen. Und ich habe jetzt einige Vorträge gesehen, die sich intensiv mit dem Thema Geolokation und so weiter auseinandersetzen. Also genau der Bereich, in dem wir jetzt auch eine führende Plattform anbieten. Und ich sehe, dass der ganze Trend hingeht mehr auch zur Nutzung von synthetischen Daten, weil im Endeffekt die pseudonyme Nutzung von Daten durch Datenschutz und Regulatoren immer weiter unter Druck steht. Und ich sehe, dass es immer mehr darauf ankommt, in der Lage zu sein, Daten sehr gut hochrechnen zu können und sehr gut quasi probabilistische Vorhersagen machen zu können. Und da muss ich sagen, sind wir bestens aufgestellt, weil das ist das, was die letzten 10 Jahre sehr intensiv als Kernkompetenz ausgebildet haben.
Herzlichen Dank für diese Insights.
Gerne, vielen Dank.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.